Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir wollen uns heute um ein Thema kümmern, was auch von einer unserer Hörerin gewünscht wurde. Und zwar soll es zum Thema Konsequenzen eine Folge geben. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Erklär doch mal, was sind Konsequenzen?
Konsequenzen werden oft mit Strafen irgendwie verwechselt. Tatsächlich bei Konsequenzen geht es nicht darum, Kinder klein zu machen oder zu disziplinieren. Es geht wirklich darum, irgendwie Orientierung zu geben. Also das ist so wieder der Rahmen, den wir im Klassenraum als Lehrkraft vorgeben, damit die Kinder irgendwie handlungsfähig sind. Die Kinder brauchen ja klare Grenzen. Die Grenzen geben dann auch wieder Sicherheit. Wer die Folge zum Thema Selbstständigkeit noch nicht gehört hat, der sollte auf jeden Fall reinhören, denn dazu haben wir auch schon einiges gesagt. Und um das zu erreichen, brauchen wir dann Rituale, Routine, vorhersehbare Abläufe. Also der Unterricht muss so gestaltet sein, dass die Kinder sich sicher drin bewegen können.
Gut, also du steckst klare Grenzen ab, du sagst, so und so wollen wir uns verhalten. Jetzt kommt es dazu, dass ein Kind sich nicht so verhält. Was sind dann die Konsequenzen und wie kommunizierst du die? Kommunizierst du die schon mit den Regeln und sagst, wir wollen leise sein und wenn jemand nicht leise ist, dann würde das und das passieren? Also wie baust du dieses Regelwerk in Zusammenhang mit den Konsequenzen auf?
Ich glaube, wir müssen aber erstmal die Definition, den Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz irgendwie abgrenzen.
Dann lass uns was machen.
In vielen Gesprächen mit Kollegen heißt es immer, was ist denn genau der Unterschied? Und ich glaube, vielen ist es halt nicht bekannt, strich bewusst. Also eine Strafe ist meistens spontan. Also ist etwas, was sich die Lehrkraft gerade spontan einfallen lässt. Es ist meist hochemotional, impulsiv. Es ist nicht vorhersehbar. Es hat selten einen Bezug zum Verhalten des Kindes. Es ist irgendwie einfach nur da zum Abschrecken. Es erzeugt meistens Scham, Angst, auch zum größten Teil Widerstand. Also wenn ich zurück überlege, wie ich als Kind irgendwie unterwegs war, dann hat der Satz Druck erzeugt Gegendruck auf jeden Fall seine Bedeutung, wenn nicht seinen Ursprung. Und dementsprechend ja, man kann einfach klar sagen, dass Strafen beschädigen eigentlich die Beziehung, weil sie nie vorhersehbar sind. Die Kinder wissen nie, was kommt.
Also Strafe ist ja dann im Endeffekt eine Machtausübung desjenigen, der die Strafe ausspricht. Und da geht es ja viel um Schuld. Genau. Also man will die Schuld zuweisen, Angst erzeugen und
das Ganze. Den anderen Kindern klar machen, es kann dir auch passieren, benimm dich mal. Irgendwie. Und zum Beispiel an meiner alten Schule war es oft so, die Kinder werden vor die Tür geschickt oder in den Pausen dürfen sie nicht raus, werden vor dem Säcki abgestellt quasi und dürfen da die Pause quasi alleine verbringen, müssen in den Pausen drin bleiben. Also es hat aber keinen Bezug zum Verhalten. Also es setzt sich auch keiner irgendwie mit denen raus und bespricht das Verhalten, sondern die werden einfach bestraft. Die haben nicht das gemacht, was von denen erwartet wurde und dementsprechend müssen sie spüren irgendwie. Und da spüren sie einfach das Machtgefälle irgendwie ganz krass.
Also auch eine Strafe, die bekannt ist. Also du bist zu laut, dann gehst du vor die Tür. Selbst wenn es den Kindern bekannt ist, ist es trotzdem eine Strafe, weil du ja vorhin diesen Unterschied rausgearbeitet hast, dass es willkürlich und unvorhersehbar ist. Aber selbst wenn es eine vorhersehbare Strafe ist, du bist zu laut, du gehst raus, ist es ja trotzdem die Strafe, weil du hast weiterhin diese Machtausübung, du hast keinen Bezug wirklich zum Verhalten und du hast auch nicht dieses Gespräch.
Also dieses Kind geht einfach raus, wartet vor die Tür, ist total beschämt. Ja. Es kommen Leute vorbei, meistens habe ich immer die Kinder gefragt, warum bist du vor der Tür? Ja, keine Ahnung ist meistens die Antwort. Oder naja, das heißt, die Kinder haben entweder wirklich keine Ahnung oder sie fühlen sich so beschämt, dass sie nicht darüber reden wollen und das sollte nicht der Weg sein. Also ein Kind, irgendwie, dass ein Kind rausgeht, ist an sich kein Thema. Das sollte sein, wenn der Raum nötig ist dafür, dass ein Kind irgendwie runterfährt, dann ist das kein Problem. Sollte aber nicht von der Lehrkraft vorgegeben werden. Ohne Erklärung, ohne Rücksprache, ohne Gespräch, sondern es sollte wirklich das ist der Unterschied dann, das können wir zum Beispiel als Beispiel nehmen zur Konsequenz. Also ich habe auch Kinder, die sozial-emotional schwierig sind, die sich nicht gut regulieren können. Und wir erarbeiten uns Strategien und rausgehen ist eine Strategie. Wenn dieses Kind in dem Moment 5 Minuten braucht, dann soll es kurz rausgehen, sich diese Zeit bewusst nehmen und dann wieder reinkommen, wenn es soweit ist.
Gut, aber da ist ja dann diese Selbstbestimmung mit dabei. Ne?
Das ist eine Konsequenz irgendwie. Also das ist, dieses Kind hat gelernt, ich habe mehrere Möglichkeiten. Okay, und das ist der Unterschied zu den Strafen. Also eine Konsequenz ist vorher bekannt, es ist klar, es ist transparent. Meistens mit den Kindern schon abgesprochen. Die wissen irgendwie, wenn man sich nicht regulieren kann, wenn man laut ist und es nicht schafft, sich zu regulieren, dann hat man die Möglichkeit rauszugehen kurz irgendwie. Das ist ja kein Problem. Also es ist irgendwie vorhersagbar, es wird ruhig und sachlich eingesetzt. Es ist nicht beschämend und es ist auch nicht irgendwie um Macht auszuüben, sondern es geht immer nur darum, dem Kind zu helfen, sich zu regulieren, anhand von Strategien. Es hat auch, meistens wird auch irgendwie streng und konsequent irgendwie verwechselt und da sollte man auch in der Wortwahl darauf achten. Also ich bin extrem konsequent. Ich bin sehr klar in der Kommunikation, sehr sachlich, auch im Umgang mit den Kindern, mit den Kollegen und sonstigen erst recht. Aber ich bin extrem konsequent, auch im Leben allgemein. Und das macht es für die Kinder im Unterricht so leicht, weil die wissen immer, woran sie sind. So, und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit dem rausgehen. Ich habe ein Kind, sozial-emotional schwierig, kann sich manchmal schwer regulieren. Dann, wie gehe ich damit um? So, das Erste ist erstmal nonverbale Kommunikation. Ich gucke das Kind an, meistens mache ich die Augen ein bisschen größer oder ich neige den Kopf ein bisschen nach rechts und mache dir auch eine Augenbewegung dazu. Also das Kind versteht sofort, dass er erstmal runterfahren muss irgendwie. Wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann gehe ich zum Kind, gebe eine kurze verbale Erinnerung, meistens gehe ich hin, immer mit Ich-Botschaften. Ich habe beobachtet, es klappt gerade nicht. Wie kann ich dir helfen? Ich wünsche mir. So. Und dann, wie kann ich helfen? Ist immer die Frage. Und dann frage ich, okay, und welche Strategie kannst du jetzt anwenden? Und das Kind weiß, okay, ich habe die Möglichkeit, einen neuen Platz zu suchen. Ich habe die Möglichkeit, kurz einen neuen Partner zu suchen. Ich habe die Möglichkeit, mich komplett abzuschotten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, rauszugehen. Und wenn das Kind mir sagt, ich gehe raus für 5 Minuten, sage ich ja. Komm sofort wieder rein, wenn du soweit bist. Also das Kind ist dann auch draußen, aber das Kind hat selbstbestimmt und weiß ganz genau, warum es jetzt draußen ist. Und das ist der Unterschied. Also das Kind ist draußen. Bei der Bestrafung ist es draußen, bei der Konsequenz ist es draußen. Aber dieses Dazwischen ist so ausgearbeitet, dass das Kind ist weder beschämt und es weiß ganz genau, warum. Und es weiß, es kann zu jeder Zeit wieder reinkommen, ohne Ärger zu bekommen, ohne stigmatisiert zu werden, ohne einen blöden Kommentar einzukriegen und. Das Kind weiß, es kommt rein, es kann sich wieder hinsetzen und neu starten. Das ist der große Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen.
Du hast gerade gesagt, du wirst oft von außerhalb als streng oder vielleicht selbst von den Kindern als streng beobachtet. Du bist aber tatsächlich konsequent und streng. Ist ja dann wahrscheinlich eher eine Umschreibung, die man so alltäglich macht. Wenn du mit Konsequenzen arbeitest, dann musst du die wahrscheinlich auch durchziehen. Also selbst wenn du jetzt irgendwie einen Tag hast, sag ich mal, wo es einem vielleicht selbst gar nicht so gut geht, wo man trotz Kopfschmerzen oder so mal in die Schule geht, das darf man dann nicht schleifen lassen? Oder wie ist das bei dir?
Ich bin zu Beginn, wenn ich eine Klasse einschule oder wenn ich eine Klasse übernehme, bin ich irgendwie sehr klar, also wirklich extrem konsequent irgendwie. Also da gibt es eigentlich kein Licht irgendwie links und rechts. Und je besser die Beziehung, je organisierter mein Classroom-Management, sobald die Routinen und Rituale irgendwie sitzen, sobald alles so anfängt zu laufen, kann man ein bisschen lockerer irgendwie werden. Wenn man merkt, aber okay, locker werden reicht noch nicht irgendwie, es ist noch nicht ideal, dann kann man jederzeit irgendwie nochmal die Schraube nochmal ein bisschen enger irgendwie ziehen. Aber es muss für den Anfang, muss das sitzen. Und wenn wir uns die Zahlen von Hattie nochmal angucken, der sagt irgendwie, was braucht es, um konsequent arbeiten zu können. Das ist Classroom Management mit einer Effektstärke von 0,52, Beziehung 0,72 und Klarheit der Lehrkraft 0,75. So, und das ist nötig, um wirklich konsequent vorangehen zu können. Ohne wird es schwierig. Also es ist wichtig, mit den Kindern zusammen diese Konsequenzen zu erarbeiten, dass es für die transparent ist, dass sie genau wissen, was kommt. Dass es keine Überraschung ist, sondern die wissen immer, woran sie sind.
Wie machst du das dann mit den Kindern? Also sind Konsequenzen Dinge, die du dann, wo du so einen kleinen Konsequenzenkatalog hast, den du dann den Kindern nach und nach mitteilst in den Situationen? Oder woher wissen die Kinder, aus welchem Verhalten welche Konsequenz sich ableitet?
Ich mache sehr viel über nonverbale Kommunikation, also ganz oft irgendwie. Das macht es leichter. In einer Hospitation wurde mir gesagt, er sieht immer so aus, als würde ich irgendwie einen Faden immer ziehen zu den Kindern, um deren Verhalten zu regulieren. Also ich mache ganz viel mit Gestik irgendwie, wenn sie sich wieder hinsetzen sollen, mache ich die Hand. Ich komme ja ein bisschen vor wie eine Flugbegleiterin irgendwie. Das mache ich ganz oft und das funktioniert super. Ich muss kein Kind tadeln mündlich, damit es versteht, dass er sich jetzt mal leise melden soll oder dass er sich hinsetzen soll und. Dann habe ich kurze...
Also du spiegelst dann so ein bisschen das Verhalten. Ein Kind steht auf, rennt rum. Dann spiegelst du mit einer Geste das Verhalten. Und die Kinder lernen mehr oder weniger so die Gestik.
Die lernen ganz schnell irgendwie, was die Gestik irgendwie brauchen. Mhm. Also wenn ich die Hand irgendwie einmal in der Luft einmal wende und nach unten drücke sozusagen, die wissen ganz genau, die müssen sich hinsetzen. Mhm. Wenn ich meinen Zeigefinger Richtung Lippen bewege und dafür die linke Hand als Meldezeichen nach oben, wissen sie auch, die sollen sich leise melden. Und die wissen aber auch, wenn sie das schaffen, kommen sie auch an. Also es ist irgendwie, es geht nicht darum zu bestrafen, es geht, der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz ist, bei einer Strafe, ich werde zwar kurzfristig dieses Verhalten ändern, weil das Kind notgedrungen raus muss, damit habe ich dieses Verhalten erstmal wegradiert, es ist aber immer noch da, weil es wird weder reflektiert noch ein Feedback dazu gegeben, sondern es ist, bei Konsequenzen trainiere ich dieses Verhalten und das ist irgendwie für meinen langfristigen Erfolg irgendwie von Bedeutung, weil dieses Kind lernt Stück für Stück, okay, ich muss mich melden, ach ja, nee, in der Arbeitsphase oder im Plenum darf ich nicht auf Wanderschaft gehen, sondern ich muss kurz sitzen bleiben. Also wir trainieren irgendwie Verhaltensweisen, die einfach für den Unterricht irgendwie nötig sind.
Das machst du durch sofortiges Feedback für die Kinder, sobald genau, dieses Fehlverhalten auftritt?
Automatisch mittlerweile, das ist wirklich, ich denke nicht drüber nach, sondern das passiert irgendwie während, also ich kann sprechen und diese Gestik irgendwie durchführen, ohne groß darüber nachgedacht zu haben.
Und damit greifst du eigentlich auch, sag ich mal, sofort diesen Störungsherd, der aufkommen könnte?
Genau.
Den komplett löscht du sofort.
Ansonsten könnte ich, also was viele Lehrkräfte, die gehen in den Konflikt rein, sprechen das Kind an, ja, warum stehst du jetzt auf? Ich hab gesagt, wir stehen jetzt nicht auf, setz dich hin, dann ist das Kind irgendwie beschämt und ein bisschen aufmuffig leicht, möchte sich doch nicht hinsetzen, fängt an zu diskutieren und so. Und das habe ich gar nicht, diesen Raum habe ich gar nicht angeboten, um sich da irgendwie groß zu weigern, sondern...
Also das heißt, in diesem verbalen Diskurs würde das Kind ja sofort in so eine Rechtfertigungsrolle gehen, durch diese Gestik, ja, wie du gerade gesagt hast, gibst du dem Ganzen eigentlich keinen Raum. Und wenn das Problem des Kindes doch dringend ist und es einen triftigen Grund hat aufzustehen, dann würde es entsprechend wahrscheinlich reagieren und kommunizieren.
Dann habe ich kurze verbale Erinnerungen. Wenn ich merke, in der Arbeitsphase, das Kind kann sich gerade nicht konzentrieren, es funktioniert in der Gruppenarbeit, dann gehe ich hin und sage, okay, ich habe das Gefühl, ich habe beobachtet, es klappt nicht, wie kann ich dir helfen, was brauchst du, wie kannst du dir selbst helfen, welche Strategie würde jetzt helfen? Und dann gehen wir die paar Strategien, die wir schon kennengelernt haben, und das Kind kann sich eins aussuchen. Aber das kennt nicht ich. Sondern das Kind weiß am besten, was es braucht. Und in dem Moment habe ich zwar geholfen, dass wir die alle im Kopf haben, aber am Ende hat das Kind entschieden, okay, ich gehe raus. Für 5 Minuten, vielleicht nur 3 Minuten. Früher hatte ich irgendwie den Sportplatz irgendwie direkt vor der Tür. Da ist ein Kind immer wieder irgendwie rausgegangen und ist da eine Runde gedreht und wieder rein. Momentan ist unter meinem Tisch Also ich habe so einen Schreibtisch mit Regal davor und momentan ist das der Raum, der als geschützt irgendwie, der ist komplett abgeschottet, weil man kann nicht sehen. Also das heißt, wenn das Kind darunter ist für den Moment, dann kann keiner ihn sehen. Und für zwei Kinder ist das irgendwie der geeignete Platz, um zur Ruhe zu kommen, um wieder rauszukommen, als wäre nichts. Warum nicht?
Also bietest du den Kindern dann auch entsprechend Rückzugsräume? Jetzt der Platz ist ja dann anscheinend auch von den Kindern selbst gewählt. Also du wirst ja nicht gesagt haben, kannst dich ja unter den Schreibtisch setzen. Und dadurch, dass sie diese Rückzugsräume haben, regulieren sie sich und können dann aber selbstbestimmt aktiv auch wieder in die
Naja, sonst
Arbeitsphase
meistens die
gehen.
Kinder, die stören, haben immer so eine Rolle zu erfüllen in den Klassen. Also jetzt 4. Klasse, die kennen sich von Beginn an, die haben alle ihre Rolle in der Klasse. Und es wird dann schwierig, weil von dem ein Kind wird erwartet, es ist der Klassenclown. Und so verhält sich das auch. Das ist irgendwie für ihn so dieser Ablauf. Und dann ist es halt wichtig, als Lehrkraft dem eine andere Rolle irgendwie anzubieten. Also da kann man ein Helferkind irgendwie draus machen, ein Expertenkind, ein Assistentenkind, also und so weiter und so fort. Und man soll gucken, welche positive Aufmerksamkeit kann man dem Kind irgendwie schenken, um aus dieser Rolle irgendwie rauszukommen. Und dann läuft es auch von alleine. Man soll aber immer wieder überlegen. So, dann im Gespräch mit den Kindern überlegen wir uns gemeinsam logische Konsequenzen. Das heißt, die sind für die Kinder logisch, die sind. Also die kommen auch meist von denen. Man muss sie mal abwägen, weil die Kinder sind irgendwie teilweise wirklich auch strenger als ich. Also was sie sich für Maßnahmen manchmal einfallen lassen, dann denke ich, okay, wir sprechen nochmal drüber. Aber tatsächlich, wenn die Kinder mitgestalten, dann sind diese Konsequenzen akzeptiert. Die werden von den Kindern automatisch akzeptiert, weil es sind ja ihre. Und manchmal kommen sie auf Ideen, man wäre vielleicht selber nicht drauf gekommen, aber das sind ja gute Ideen. So, und dann. Wir führen immer noch irgendwie unser Lerntagebuch, wir haben den Wochenplan, da führen wir sehr viele Gespräche und so weiter und so fort. Und dann letztendlich, wenn gar nichts mehr greift, dann sind meine Erziehungsmaßnahmen quasi ausgeschöpft und dann muss es irgendwie in die Diagnostik gehen.
Gut, lass uns mal nochmal bei den Gesprächen mit den Kindern bleiben. Also, du hattest jetzt gerade gesagt, du erarbeitest Konsequenzen mit den Kindern zusammen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es, dass in einer Stunde passiert eine Sache und ihr setzt euch dann am Ende der Stunde zusammen im Kreis oder machst du das sofort oder sammelst du und machst es dann in deiner Klassenlehrerstunde, wo es dann den Schülerrat auch gibt oder ja, wie erarbeitest du Konsequenzen? Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch weg von Strafen und hin zu den Konsequenzen, ja, wie machst du das?
Na, auch da würde ich einfach einen Schritt zurückgehen und gucken, womit habe ich es zu tun. Also was ist das Verhalten, was passiert tatsächlich, was mich stört und mich dazu zwingt, irgendwie zu bestrafen. So, meistens sind es Unterrichtsstörungen. Und ich glaube, Unterrichtsstörungen lassen sich wirklich durch klare Strukturen und Abläufe irgendwie wirklich schon vermeiden. Und dann sollte man wirklich sich diese Routine antrainieren, nonverbale Kommunikation, kurze verbale Erinnerung, aber immer eins zu eins. Das heißt, ich rufe nicht irgendwie Kind X, ich habe dich gebeten, dich hinzusetzen, sondern ich gehe zum Kind und sage, du, ich habe das Gefühl, ich beobachte gerade, es funktioniert nicht. Was fehlt, was kann ich machen? Es kommt irgendwie beim Kind irgendwie ganz anders an. Und danach mit den Kindern. Mal im Plenum, also für Basics kann man wirklich irgendwie die allgemein geltende Konsequenzen sozusagen sollten definitiv mit den Kindern zusammen erarbeitet werden. Man geht als Lehrkraft rein und sagt, okay, Problem X, Störung im Unterricht, wie können wir vermeiden? Was könnten Konsequenzen sein? Was könnte helfen, damit man sich selbst reguliert?
Machst du einen Unterschied zwischen, wie formuliere ich das, sagen wir mal, allgemeinen Störungen, also die sozusagen jeder mal macht, und individuellen Störungen, die jetzt speziell immer von einem Kind kommt? Also sagen wir mal, ein Kind singt immer im Unterricht, was kein anderes macht. Ist es dann auch eine Sache, die du dann eher mit dem Kind direkt reden würdest, wenn du merkst, okay, das ist was Individuelles.
Genau, individuelle Sachen bespreche ich immer. Also jedes Kind ist individuell, werden manche Kollegen rufen. Es gibt aber so eine große Gruppe und danach gibt es irgendwie einzelne Kinder. Und ich kann ein Kind mit Förderbedarf sozial emotional nicht gleich behandeln wie ein Kind, was sonst keine Probleme hat, es nur nicht schafft, irgendwie sich immer mal wieder zu regulieren. Ich überlege wirklich konsequent, auch für mich irgendwie, wenn nonverbale Hinweise nicht funktionieren, wenn kurze Zuwendungen nicht funktionieren, wenn logische Konsequenzen nicht, beziehungsweise wenn das Kind sich nicht bereit erklärt, eine von diesen Strategien für sich selbst auszusuchen, dann muss ich auch irgendwie weiter überlegen für dieses Kind, warum funktioniert es nicht und was kann ich irgendwie machen, damit es irgendwie funktioniert. Was ich nicht mache, ich gehe nicht in den Konflikt rein, ich vermeide es, negative Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe ein Kind, oder ich hatte zumindest ein Kind, was sich nach den Ferien geweigert hat, komplett zu arbeiten. Also nicht nur zu arbeiten, sondern überhaupt seine Materialien rauszuholen zum Beispiel. Da wären wahrscheinlich viele Kollegen auf die Barrikaden gegangen und es hätte viele Elterngespräche und sonstige Gespräche gegeben. Ich habe aber zu jeder Stunde, zu Ende der Stunde mit dem Kind reflektiert und ich habe zu jeder Stunde eine Zeile eingetragen, also für mich eingetragen, dass die Hefte nicht rausgeholt worden sind. Ich habe markiert, wie oft ich Angebote gemacht habe. Das heißt, zu jeder mehrmals in der Stunde bin ich zum Kind gegangen, habe gefragt, möchtest du dein Heft jetzt rausholen? Wollen wir gemeinsam starten? Die Antwort war immer nein. Und ich habe gesagt, du, ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Sobald du zu mir kommst mit deinem Heft, starten wir. Und das Spiel haben wir irgendwie fast 8 Schultage irgendwie gespielt, ohne dass es einmal Ärger gab. Also ich war verärgert, dass nichts geholfen hat. Wir zwei irgendwie oft darüber telefoniert aus dem Auto, weil es echt frustrierend ist, wenn gar nichts greift. Und tatsächlich, dann sind wir auf die Idee gekommen und ich habe dann ein Tagebuch geführt und ich habe es dem Kind auch so kommuniziert. Also es wusste zu jeder Zeit Bescheid, dass diese Zeile in meinem Beobachtungsbogen quasi stattgefunden hat. Aber es gab keinen Ärger. Ich glaube, das hat das Kind sehr verwundert. Und eines Tages, an einem Dienstag, auf einmal drehe ich mich um und dieses Kind hat selbstständig sein Heft rausgeholt und gearbeitet. Ich war überrascht und ich hatte es nicht gesehen, dass es das Heft geholt hat tatsächlich. Ich habe nur gesehen, es hat dann irgendwann angefangen zu arbeiten. Das war nicht, also, und dann wollte ich auch nicht irgendwie, also es wäre zwar eine positive Aufmerksamkeit gewesen, das mündlich irgendwie mitzuteilen, wollte ich irgendwie so nicht geben. Ich wollte dem Ganzen auch keine besondere Position in der Klasse irgendwie geben und keine besondere Aufmerksamkeit im Plenum. Deswegen habe ich mir ein Post-it irgendwie genommen, habe drauf geschrieben, ich bin stolz auf dich, habe es einfach an seinen Platz neben der Hand quasi raufgeklatscht und bin einfach wortlos irgendwie. Und es hat ziemlich lange den Post-it in der Hand gehalten. An dem Tag fand ich total rührend und seitdem läuft es super. Seitdem musste ich nie mehr irgendwie mich ärgern. Und das sind schon jetzt ein paar Wochen her. Also es lohnt sich, sich Strategien als Lehrkraft zu überarbeiten oder sich Strategien zu erarbeiten zum Wohl des Kindes, zum Wohl der eigenen Gesundheit auch, weil ich hätte auch jeden Tag in die Schule gehen können, jeden Tag schimpfen und mich jeden Tag ärgern und dann ins Lehrerzimmer laufen und mich weiter ärgern und mich zusammen mit den Eltern ärgern und mit den anderen Kollegen ärgern. Und am Ende bin ich irgendwie krank und müde am Ende des Tages. Und so war es ja gar nicht. Das Kind wurde aufgefordert, die Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen und hat verstanden irgendwann, dass sein Verhalten für Konsequenzen irgendwie Konsequenzen hat, nämlich dieser Eintrag. Und irgendwann ging es los.
Nun gibt es nochmal unterschiedliche Methoden, Verhalten von Schülern zu regulieren. Über manche haben wir ja schon mal eine eigene Folge gemacht, zum Beispiel diese Belohnungstafeln. Willst du dazu noch mal kurz was sagen? Wer die Folge noch nicht gehört hat, hört sie gerne nach. Aber ich denke, das passt hier noch mal ganz gut rein. Und ja, vielleicht weiß ja auch nicht mehr jeder, wie du dazu stehst. Was hältst du von Belohnungstafeln, um Verhalten von Schülern zu regulieren?
Ich halte gar nichts davon. Ich benutze keinen. Ich glaube, ich habe auch nie eine benutzt. Ich benutze auch kein Verstärkersystem, sondern mir ist es wichtig, dass die Kinder für sich lernen, dass sie die Verantwortung fürs eigene Lernen und Lernverhalten übernehmen. Und das kann nicht passieren, wenn sie immer nur eine externe Motivation dafür bekommen. Das Einzige, was sie von mir bekommen, ist, sind die Angebote, die ich mache, die Lernmaterialien, die ich für sie vorbereite. In Einzelfällen manchmal irgendwie. Ich habe ein Mädel, das kann nicht so gut rechnen, beziehungsweise es ist so unsicher auch mit sich selbst. Und jetzt haben wir uns eine Lösung erarbeitet und sie trainiert ein bisschen mehr als die anderen, aber das ist alles in Absprache. Da könnte man auch sagen, naja, konsequent oder Strafe, nein, das ist eine Konsequenz, weil das Mädel übernimmt die Verantwortung für ihr Lernen und sie hat verstanden, sie muss in Mathe ein bisschen mehr machen als die anderen und das ist richtig cool. Also von den Tafeln halte ich gar nichts. Die Kinder sollen lernen, wirklich irgendwie für sich selbst zu lernen und Strategien dadurch zu erarbeiten. Also externe Motivation ist halt nicht zielführend, weil was passiert dann, wenn der nächste Lehrer kommt und der hat ein anderes System irgendwie. Die Kinder bekommen von mir eine Rückmeldung im Wochenplan, dazu gibt es auch eine Folge. Und ich beobachte. Also ich versuche wirklich, den Kindern so eine Rückmeldung zu geben von den Sachen, die ich beobachtet habe. Das heißt, es heißt nicht, ich habe das Gefühl X, sondern das heißt immer, ich freue mich, weil ich beobachtet habe, Verhalten A, B und C. So, ich habe beobachtet, du hast ja diese Woche einen anderen Sitzplatz irgendwie gesucht und konntest deutlich mehr lernen.
Eine weitere, ich nenne es mal Maßnahme, die mir oft begegnet, sind die Einträge ins Hausaufgabenheft bei Konflikten im Unterricht. Was hältst du davon?
Ja, gar nichts, weil ich verlagere dieses Problem immer nach Hause, ohne es geklärt zu haben, ohne dass die Eltern die nötigen Informationen haben, um überhaupt dieses Problem zu klären. Wenn die Kinder die Schule verlassen, sollte dieses Problem eigentlich geklärt sein. Man kann gerne eine Information zu den Eltern schicken, aber die können damit wahrscheinlich nichts anfangen. Das bringt nichts. An meiner alten Schule wurden sogar die Eltern tagsüber angerufen, um zu berichten, dass das Kind sich nicht verhalten hat. Dann denke ich immer, sollte mich jemand anrufen in meiner Freizeit, beziehungsweise wenn ich auf Arbeit bin, da ruft mich die Lehrkraft an und ich meine, am Handy hört man drumherum, was da besprochen wird. Das muss so beschämend sein. Ich würde im Boden irgendwie versinken, wenn mich jemand da anrufen würde. Und da verstehe ich nicht, dass man sowas macht, dass man es nicht schafft, als Lehrkraft so viel Empathie irgendwie an den Tag zu legen, um selbst zu überlegen, dass wenn man selbst angerufen werden würde, dass es einem wirklich unangenehm wäre. Und das heißt, das Kind verlässt die Schule, es weiß, es wurde hier wahrscheinlich nicht geklärt und es wird weiterhin zu Hause geklärt. Und die Eltern haben vielleicht nicht die Informationen und wenn wir Pech haben, kriegen sie eine geklatscht, weil die Eltern sich nicht besser zu helfen wissen. Und ist das der Weg? Also, und das ist eine Bestrafung. Weil es ist für die Kinder zum einen beschämend, zweitens beängstigend, weil sie nicht wissen, was zu Hause ankommt. Und ich würde irgendwie stark glauben, dass es immer wieder passiert, dass eine geklatscht bekommt, irgendwie, weil es sich in der Schule nicht verhalten hat. Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was wir wirklich im Unterricht mit den Kindern machen wollen? Also diese Angst, danach nach Hause zu gehen, weil sie wissen, sie haben missgebaut. Also ich finde es viel wichtiger, irgendwie kurz mal der Lehrkraft zu überlegen, okay, wie kann ich meinen Unterricht, mein Classroom-Management, meine ritualen Strukturen so erarbeiten, dass die Kinder sich sicher darin bewegen können, ohne dass ich laut werden muss. Ich bin in meiner Karriere mal zweimal laut geworden und ich arbeite seit 10 Jahren. Und einmal eine Gefahrensituation, da musste ich aber, es war wirklich sehr impulsiv. Und ein zweites Mal aus, keine Ahnung, weil es war auch nicht böse gemeint. Es war bei uns absolute Stille in der 0. Stunde und ein Kind ist reingeplatzt und war wirklich laut und ich habe mich erschreckt. Genau, aus Schreck tatsächlich dann. So, und das Kind war so wenig gewohnt, dass ich laut werde, dass es allein, ich habe nur ihren Namen ausgesprochen und dann fing sie an zu weinen. Also ich habe wahrscheinlich auch gleich mitgeweint, weil ich sowas gar nicht mag. Aber laut zu werden ist der Endbegriff von Kontrollverlust. Und das muss jeder Lehrkraft bewusst sein. Sobald wir anfangen, loszuschreien, dann wird den Kindern sofort klar, wir haben als Lehrkraft versagt, denn wir haben die Kontrolle verloren.
Das ist jetzt so ein bisschen ab vom Thema, aber ist es auch der Grund, warum du dann so ein akustisches Signal hast, wenn es zu laut ist, um nicht deine Stimme zu erheben?
Ja, also du hast ja so eine, genau, wie so eine Gong irgendwie, da kann es jeder, manche machen es mit Glocken, manche mit Klatschen, also da hat jeder sein System und jedes ist berechtigt. Ich habe den Gong und dann führe ich also mit der rechten Hand, meistens klatsche ich und mit der linken Hand mache ich meinen Finger zwischen den Lippen, vor den Lippen sozusagen, als nonverbale Kommunikation wieder, um nicht in diese Unruhe nochmal reinreden zu müssen, das schon auch wieder meine Stimmung und meine Stimme. Und damit kehrt sofort Ruhe ein, ohne dass ich was gesagt habe. Und das sollte das Ziel sein. Dass die Kinder sich nicht perfekt die ganze Zeit, über lange Zeit beherrschen können, ist ja klar. Wenn ich aber immer mal wieder irgendwie ein Signal von mir gebe, das wieder so ein bisschen langsam ruhiger werden sollte, dann ist die Welt doch in Ordnung.
Also du wartest immer, bis so eine gewisse Schwelle erreicht ist, um dann...
Ja, aber ich warte selten zu lange. Okay. Also ich bin eher der proaktive irgendwie... Typ, als es hier wirklich so laut ist, dass die Kinder sich kaum noch regulieren können. Also, und ich mag es eigentlich sehr ruhig. Ich finde eine ruhige Arbeitsatmosphäre wirklich sehr angenehm.
Gibt es noch Dinge, die wir zum Thema Konsequenzen nicht besprochen haben, die du gerne noch erwähnt haben möchtest?
Ja, was macht man eigentlich, wenn keine Konsequenz wirkt? Also, wenn alles, was ich gerade erzählt habe, gar nicht funktioniert bei einem Kind und das wird vorkommen. Also das, die Kinder, die Heterogenität in den Klassen wird auch immer größer, die Schere auch im Verhalten wird immer größer. Die Probleme, die die Kinder mit sich bringen, werden immer unterschiedlicher. Es ist bunt gemischt und ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das müssen wir als Lehrkraft akzeptieren. Wir werden auch von den Rahmenlehrplänen A und B wieder dazu aufgefordert, damit klarzukommen. Das ist unser Auftrag. Und wir sollen diese Vielfalt als Chance irgendwie wahrnehmen und nicht irgendwie als Problem. Und spätestens, wenn diese Perspektive da ist, dann hat man schon mal gute Karten. Wenn Konsequenzen gar nicht greifen, dann müssen wir wirklich überlegen, okay, warum? Und meistens geht es nicht darum, dass ein Kind das gar nicht will. Das heißt einfach nur, er ist nicht in der Lage dazu. Und dann muss man finden, warum.
Also das heißt, für dich ist es dann eher ein Zeichen für ein tiefer liegendes Problem? Also es ist eher ein Symptom als böser Wille?
Genau, also da muss man irgendwie gucken, was ist das Problem?
Was könnten Probleme sein? Hast du da irgendwie Erfahrungen?
Was können Probleme sein? Also Reis überflutet, irgendwie verunsichert, traurig, wütend. Es kann alles sein, müde. Es kann alles Mögliche sein.
Und aber das wären so. Reden wir jetzt über einmalige Situationen, wo das Kind das nicht hinbekommt, oder sind es dann eher Kinder, die es dauerhaft nicht schaffen?
Na, sowohl als auch. Also es kann sein, dass manche Kinder immer wieder müde sind. Da muss man ihn hinterfragen, warum ist es so? Ich hatte letztens ein Kind, es war zu spät zum Unterricht gekommen und stand erstmal eine ganze Weile draußen, bis ich rausgefunden habe, es ist draußen. Und hatte Stress mit Mama am Morgen. So, das Kind hat geheult und wir wollten eigentlich die Lernwörter schreiben. Ich habe gesagt, okay. Such dir einen Platz, mach sie irgendwo gemütlich und komm erstmal zur Ruhe, wir sprechen später. So, das Kind hatte also die Zeit, sich da irgendwie kurz mal irgendwie auszuruhen, runterzufahren. Ich hätte aber auch sagen können, Mädel, du bist so spät, setz dich hin, wir schreiben die Lernwörter. So, und dann muss man überlegen, irgendwie, was ist sinnvoll und was ist es nicht. Also, und diese Situation hat man immer wieder und sollte es jetzt so sein, dass dieses Mädel immer wieder irgendwie Stress hat am Morgen, irgendwie, dann würde ich ins Gespräch gehen mit den Eltern, muss ich gucken, was zu Hause nicht in Ordnung ist. Wenn ein Kind aber auch immer wieder müde ist, muss man auch hinterfragen, aber es passiert, dass ein Kind gerade reizüberflutet ist und dann muss man gucken, okay, es kann an diesem Tag sich nicht selbst regulieren, so, und dann braucht es, ehe es überhaupt funktionieren kann im Unterricht, muss es sich regulieren. Da kann ich den ganzen Rest drumherum irgendwie stehen lassen, weil solange dieses Kind sich keine Regulation erfährt in dem Moment, ist Arbeiten gar nicht möglich. Da kann ich mich vorne abstrampeln, wie ich will als Lehrkraft, das werde ich trotzdem nicht schaffen, dieses Kind ins Arbeiten zu bringen. So, also immer wieder den Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, was braucht dieses Kind? Und vielleicht braucht es eine kurze Pause, vielleicht braucht es kurz Bewegung, vielleicht muss es kurz sich mal ausruhen. Vielleicht muss es kurz was essen, vielleicht, ich glaube mit einem Kind, ja doch, das habe ich gemacht. Ein Kind war so wütend, ihm ist so Schlimmes passiert, es war einfach nur noch wütend irgendwie, es hat mir so leid getan. Und ich hatte eigentlich frei, aber das Kind hat irgendwie beim Fahrunterricht so viel Blödsinn von sich gegeben und so, war so wütend, war im Zerstörungsmodus. Wir sind in mein Auto gestiegen und wir haben laut geschrien. Ich habe gesagt, wenn ich wütend bin, schreie ich. Und das kennt das Kind gar nicht von mir. Und dann wollte es erstmal nicht glauben. Habe ich gesagt, doch, soll ich mal vorzeigen, irgendwie, wie laut ich werden kann, wenn ich wütend bin. Dann habe ich losgebrüllt. Hat mich mit ganz großen Augen. Und dann fing er auch an zu schreien. Und dann hat er zweimal irgendwie, habe ich gefragt, und wie fühlt sich das jetzt an? Er meinte, es fühlt sich besser an. Habe ich gesagt, ja, das mache ich in meinem Auto, damit keiner das mitbekommt. Ja. Also, es geht viele Sachen. Also man kann bei uns um die Ecke ist auch der Wald. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann, es gibt viele Wege. Ich sage ja nicht, dass jedes Kind in sein Auto jetzt schleppen muss und dann losbringen muss. Man muss sich überlegen, okay, was braucht dieses Kind? Und ein Wünsche für mich, wenn ich wütend bin, ist wirklich in meinem Auto erstmal Emotionen rauslassen, immer hilfreich, weil es nur für mich im geschlossenen Raum. Und für dieses Kind war es in dem Moment und das hat meine Beziehung zu dem Kind gestärkt.
Das ist ein Thema, worauf ich auch noch hinaus wollte. Denn wenn ein Kind dauerhaft stört, dann ist ja wahrscheinlich Beziehungsarbeit angesagt, ne?
Also genau, wenn das war mit dem einen Kind, was nicht arbeiten wollte, war es ja der Fall. Also es ist wirklich eine Beziehungsebene. Ich hätte die ganze Zeit darauf hauen können irgendwie und darauf pochen wollen müssen, dass es arbeitet. Das wäre ja, man sagt ja auch, negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Das wollte ich nicht. Ich wollte es positiv irgendwie haben. Und deswegen bin ich immer positiv zu ihm und habe immer meine Hilfe angeboten und gesagt, ich warte auf dich, sobald du soweit bist, starten wir gemeinsam. Ich helfe dir also wirklich auf einen Ton. Da kam ich mir an manchen Ecken echt dämlich vor, aber das hat echt gewirkt.
Wie nehmen dann andere Kinder auch, also andere Kinder sehen ja dann auch, dass er Aufmerksamkeit bekommt, also in gewisser Weise ja positive Aufmerksamkeit, weil du ihm ja positiv trotz seines Fehlverhaltens zugewandt bist. Hast du da dann nicht Sorgen, dass es irgendwie so Nachahmer gibt, die dann sagen, hey, mit dem Verhalten ist Frau D. dann öfter bei ihm als bei mir?
Ich bin aber immer nur kurz da. Hm. Also wirklich ein paar Sekunden, meine paar Sätze irgendwie. Also ist ja nicht so, dass ich da die ganze Zeit sitze. Das okay. ist der Punkt. Das, was du sagst, würde ich da die ganze Zeit da sitzen.
Und betteln.
Und betteln, und dass er jetzt doch macht. Und da, dann hätte ich das Problem, dass andere meine Aufmerksamkeit auch haben wollen und diese Schiene auch fahren. Und das habe ich nicht. Außerdem ist so ein Verhalten, die Kinder wissen, die haben immer mit mir danach zu tun in einem persönlichen Gespräch. Das heißt, in den kurzen Pausen oder nach dem Unterricht hole ich mir immer wieder Kinder ran und sage, schau mal heute dein Verhalten, was würdest du denn, wie schätzt du dich ein? Also, und ich bin für die Kinder teilweise wirklich unangenehm, weil wer reflektiert denn gern sein Verhalten, wenn es nicht in Ordnung war? Und das mache ich sehr konsequent wieder auch. Dann frage ich, wie schätzt du dich ein heute, wie war dein Verhalten? Und die Kinder wissen es ganz genau. So, und dann sage ich, ja, welche Ziele könntest du dir für morgen irgendwie setzen? Und dann wird das nochmal verschriftlich. Und bei dem einen Kind, was jetzt nicht gearbeitet hat, habe ich doch den auch irgendwie zu mir rangeholt nach dem Unterricht. Ich habe gesagt, schau mal, so viele Zeilen heute geschrieben, das finde ich so schade. Glaubst du, das ist morgen vielleicht? Wie kann ich dir helfen? Also dieses Kind hat diese Zeilen jedes Mal gesehen, ohne dass es Ärger irgendwie gab. Und die anderen wissen es auch ganz genau, dass dieses Verhalten irgendwie Konsequenzen hat. Mhm. Also die wissen immer irgendwie, woran sie sind. Und ich sage immer irgendwie, jeder bekommt das, was es braucht. Und nicht Kind A braucht nicht dieselben Sachen wie Kind B, das wäre irgendwie, da muss ich als Lehrkraft irgendwie doch ein bisschen vielfältiger sein.
Du hattest ja vorhin auch noch mal gesagt, dass jedes Kind so eine Rolle einnimmt im Klassenraum. Und man dann zum Beispiel diesen Klassenclown hat, wo du sagst, dem würdest du dann eine neue Rolle zuweisen. Was sind das für Rollen und wie besprichst du mit dem Kind? Baust du die Rollen dann langsam auf? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das wird dann, keine Ahnung, der Assistent oder ja, was gibt's für Rollen und wie hilfst du den Kindern, so eine neue Rolle zu finden?
Es gibt viele Rollen in den Klassen, also Klassenclown, Störfrieden, Außenseiter, also da gibt es irgendwie viele, wo die Kinder hineingesteckt werden, und da hilft uns keine Konsequenz meistens, sondern ein Rollenwechsel ist dann angesagt und die Beziehung dann. Also dann ist es Beziehungsarbeit, man soll wirklich den Kindern eine neue Rolle irgendwie anbieten, mehr Verantwortung geben, die Stärken sichtbar machen, also wirklich irgendwie quasi dafür werben, irgendwie, was das Kind alles Tolles macht, dass es eine andere Seite von sich präsentiert bekommt. Viel Nähe und Zugehörigkeit, echtes Zuhören, also wirklich immer wieder kurze Gespräche, die kosten wirklich keine Minute. Ein kurzes, okay, wie schätzt du dich heute ein? Wie war jetzt die Stunde? Und dann sage ich, okay, ich habe beobachtet und das gefällt mir. Und das reicht für die Kinder, die fühlen sich gesehen, die hatten meine Aufmerksamkeit im positiven Sinne und damit sind sie zufrieden und dann kann ich irgendwie damit rechnen, dass die nächste Stunde auch so läuft. Also man muss wirklich an dieser Beziehungsebene irgendwie arbeiten, ehe man alles andere irgendwie macht am Ende. Und man soll immer überlegen, wenn man im Kopf hat, wenn man in diesem Schema festgefahren ist, irgendwie zu bestrafen, wie könnte davon quasi die Konsequenz irgendwie sein. Und die lassen sich immer ummünzen irgendwie, sodass es für die Kinder nachvollziehbar ist.
Zum Thema Beziehung haben wir, glaube ich, noch keine eigene Folge gemacht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir hatten das mal beim Thema Kleidung angesprochen, in der Kleidungsfolge. Ich glaube, bei Hatti, also wir hatten immer mal das Thema Beziehung aufgegriffen. Vielleicht auch nochmal eine Idee, das nochmal zu thematisieren.
Es lohnt sich immer, mit den Kindern ins Gespräch gehen. Also letztes Jahr war ich teilweise im Fachunterricht von den Kollegen dabei und ich hatte ein Kind bei mir, lief es super. Schwieriges Kind, schwierige Verhältnisse, alles schwierig. Aber im Unterricht bei mir war es wunderbar. Aber woanders war gar nicht wunderbar. Und dann irgendwann habe ich ihn gefragt, okay, was ist denn der Unterschied? Irgendwie, und er meinte, er möchte Aufmerksamkeit. Das waren seine Worte. Irgendwie von einem Drittklässler. Das fand ich ziemlich bemerkenswert. Also es lohnt sich zu fragen. Die Kinder wissen ganz genau irgendwie, was sie brauchen. Und an dessen kann man dann arbeiten. Und trotzdem gibt es dann Situationen, wo man merkt, okay, da hilft die beste Beziehung, der beste Classroom-Management und sonstiges irgendwie gar nicht. Und dann muss man fragen und dann muss man als Lehrkraft sich die Hilfe holen. Und das fängt irgendwie bei der Schulsozialarbeit, bei Sonderpädagogen, im Klassenteam, bei schulpsychologischen Dienst. Also man muss wirklich überlegen, welche Stelle ist relevant. Irgendwie, wenn ich selber nicht weiterkomme. Man hat zum Beispiel, also ich weiß nicht, woanders, aber in Brandenburg ist es so, der schulpsychologische Dienst unterstützt auch die Lehrkräfte in manchen Maßnahmen. Wenn man nicht weiterkommt, wenn man nicht weiß irgendwie, und das ist echt eine gute Beratung. Also man soll sich nicht zu schade sein, und das geht bei uns teilweise telefonisch. Einfach mal ein paar Ratschläge zu bekommen, wie man irgendwie in manchen Situationen oder woran es liegen könnte oder für welche Institution vielleicht doch einzuschalten ist, im Zweifelsfall. Also man muss mit den Problemen nicht alleine sein, man soll sich aber nur bewusst sein, dass Bestrafen keine Lösung ist.
Bei dem Thema schulpsychologischer Dienst, ich finde einen Aspekt, den du jetzt nicht genannt hast, den ich da aber auch wichtig finde, ist, dass du da auch, wenn du dir Hilfe suchst bei externen Quellen, dass du auch immer ein bisschen Verantwortung von deinen Schultern runternimmst. Weil du, wenn du das vernünftig dokumentierst, kannst du halt auch immer irgendwie zeigen, was du gemacht hast, um diese Probleme zu lösen.
Genau, und geteiltes Leid ist halbes Leid. Also auch im Beruf, also das... die Kollegen nicht immer nach Hause fahren mit ihren Problemen und Sorgen, sondern dass sie überlegen. Und wenn sie wirklich die Beziehungsebene bearbeitet haben, wenn sie die Strukturen etabliert haben, wenn sie Konsequenzen klar mit den Kindern absprechen. Und ein Kind kann nicht. Und ich sage bewusst kann nicht, weil ich würde behaupten, kein Kind würde sagen, ich will nicht, sondern dieses Kind kann einfach nicht. Dann gilt es zu überlegen, warum kann das Kind halt nicht. Und wenn wir alles Emotionale erstmal ausgeklammert haben von ist müde, überlastet, wie auch immer, alles rausgenommen und wir finden immer noch keinen Weg, dann muss man sich als Lehrkraft helfen lassen und die Institution einschalten, die dann notwendig ist, um Hilfe zu bekommen, um selbst als Lehrkraft Hilfe zu bekommen, aber auch Hilfe primär fürs Kind, weil dieses Kind schreit nach Hilfe, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und notfalls halt auch eine Überlastungsanzeige stellen, ne? Also da sollte man sich auch nicht zu fein sein.
Na gut, das ist wirklich, also das ist, wenn gar nichts mehr geht, wenn wirklich die eigene Gesundheit und die das Wohlbefinden und die körperliche Unversehrtheit der Klasse quasi, also der anderen Kindern auch irgendwie. Also das sollte wirklich der letzte Schritt sein. Man sollte schon ein paar Institutionen irgendwie davor abgeklappert haben, um wirklich so, also auch kollegiale Fallberatungen irgendwie benutzen, vielleicht in den Schulen etablieren, damit man wirklich nicht nur in der eigenen Suppe quasi kocht, sondern wirklich Unterstützung von den anderen. Man schildert ein Problem, man muss nicht mal das Kind benennen, aber man fragt irgendwie, wie würden die anderen Kollegen irgendwie handeln, zum Beispiel. Und dann irgendwie, letztens an meiner neuen Schule hatten wir eine Fallberatung und dann für eine Klasse haben wir Kommando Kugelfisch. Kam raus und das ist, wenn ein Kind ausrastet, gehen alle, also früher hat man immer versucht, das eine Kind irgendwie herauszunehmen, aber das ist wirklich gefährlich für die anderen. Und dann, wenn es so ist und wenn es so ist, dass das Kind um sich schmeißt, dann kommt das Kommando und die Kinder werden aufgeteilt und wir haben feste Aufteilung quasi pro Klasse, pro Kind und die Kinder wissen, die sollen in die Klassen.
In andere Klassen.
In anderen dann. Klassen, die werden.
Also die Kinder aus der, ich sag mal, 7a gehen dann in die 5, gehen in die 8b, die gehen in die.
Also jede Klasse bekommt irgendwie ein paar Kinder quasi automatisch. Das läuft alles automatisiert. Keiner hinterfragt irgendwie. Die Kinder kommen rein und sagen, wir wurden aufgeteilt, fertig. Es hinterfragt keiner.
Okay, und dadurch, dass du so eine Normalisierung einer prekären Situation machst, kriegst du ja auch wieder so ein bisschen die Routine rein und.
Na, das ist ja kein Alltag, aber zumindest für die Kollegin, die drin ist schon mal, sie weiß, die anderen sind in Sicherheit, das entlastet ungemein. Und dann kann es sich primär um dieses Kind dann kurz kümmern und die anderen aus der Gefahrenzone irgendwie bringen. Wir haben aber, wenn gar nichts hilft zum Beispiel, haben wir auch irgendwie die Idee gehabt, eine rote Karte, die zum Sicki irgendwie gebracht wird oder in die Nachbarklasse zum Beispiel gebracht wird, wenn die Kollegin eine Pause braucht, wenn sie nicht weiterkommt, in einen Konflikt gerade geraten ist und sich so echauffiert, dass sie gerade nicht kann, wo sie weiß, sie sieht jetzt in der nächsten Stunde kein Licht mehr. Dann gibt es diese rote Karte, die geht irgendwie zur nächstmöglichen Stelle, wird da gebracht und dann kommt jemand und übernimmt die Klasse für den Moment. Also da hat jedes Kollegium frei in der Hand zu entscheiden, wie sie miteinander irgendwie agieren wollen und sich gegenseitig helfen wollen. Sollte danach im Lehrerzimmer aber nicht so sein, also Lehrkraft A gesehen, sie hat ja die rote Karte, schon wieder die rote Karte, also da sollte man wirklich als Kollegium sich kollegial verhalten und diese Äußerungen tun nichts irgendwie vermeiden, sondern ich fand es irgendwie super mutig, dass die Kollegin eben diese Fallberatung irgendwie eingerufen hat und gesagt, sie kommt mit diesem Kind nicht weiter. So, und das kommt vor. Und dann muss man aber überlegen, okay, was muss ich, wenn ich alles gemacht habe, wenn ich als Lehrkraft meine Hausaufgaben gemacht habe, in Form von Unterricht, Struktur und Co., dann muss ich gucken, was braucht das Kind. Und wenn es der schulpsychologische Dienst ist oder.
Lass uns die Folge mit etwas Positivem noch beenden. Ja. Was kannst du noch mal Positives zum Thema Konsequenzen oder vielleicht ein kleines positives Fazit noch?
Na, zusammengefasst kann man sagen, also Konsequenzen helfen Kindern, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das Ziel, weil das sagt der Rahmenlehrplan auch. Also die Kinder sollen befähigt werden, Verantwortung im Alltag irgendwie zu übernehmen. Und das sollte dann das Ziel sein. Sie sollten nicht gegen Kinder, sondern für Kinder sein. Und wenn nichts wirkt, bedeutet es nicht, dass das Kind das nicht will, sondern einfach nur, dass es in dem Moment gerade nicht kann. Und der Kern bleibt also derselbe: Beziehung ohne Struktur schafft einfach Sicherheit. Also Konsequenzen ohne Beziehung sind im Grunde Strafen. Konsequenzen mit Beziehung sind Lerngelegenheiten.
Mhm.
Also Strategie mit an die Hand geben, dass die Kinder lernen, aus manchen Situationen rauszukommen. Und das, was sie jetzt im Unterricht irgendwie lernen, diese Strategien, die werden sie ein Leben lang behalten. Also dieses, okay, ich komme gerade mit einer Person nicht zurecht, ich muss hier kurz mal weg, ist eine Strategie, die ist im Alltag, selbst als erwachsene Person, irgendwie sinnvoll.
Es tut mir leid, aber mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen. Ich weiß, wir wollten gerade abschließen. Du hast ja jetzt gesagt, dass du übernimmst die Klasse, du baust das Ganze auf. Wie würdest du das aber als Fachlehrer oder Vertretungslehrer machen, wo du ja viel weniger Stunden drin bist? Funktioniert das da auch mit den Konsequenzen?
Ja, natürlich funktioniert das auch. Die Kinder sind in der Lage zu wissen, okay, Fachlehrkraft A funktioniert so, Fachlehrkraft B funktioniert so und das sind ihre Regeln. Und so war es letztes Jahr auch. Ich habe im Februar eine vierte Klasse in Mathe übernommen und es war nicht gerade so eine einfache Klasse. Also es sind echt ein paar Persönlichkeiten drin, die sind echt nicht ohne, die sind sehr vehement und wenn sie eine Meinung haben, also coole Persönlichkeiten, aber starke Persönlichkeiten und das Ganze auf einen Haufen, das war schon viele Persönlichkeiten und tatsächlich haben wir einfach klare Regeln, klare Abläufe, klare Strukturen und am Anfang bin ich verzweifelt, also am Anfang in den ersten Wochen, ich hatte zum Beispiel Mathe fünfte Stunde irgendwie bei denen, die erste Mal bin ich fast heulend nach Hause, ich dachte, das wird nichts. Dann habe ich auch überlegt, okay, Mathe fünfte Stunde, das haut nicht hin. Wenn ich sie da mit vollen Inhalten irgendwie zuballer, funktioniert es nicht. Wie kann ich es? Und da habe ich auch nicht gesagt, doofe Klasse, doofe Kinder, sondern okay, was kann ich als Lehrkraft anders gestalten, dass die fünfte Klasse trotzdem irgendwie was bringt?
Die fünfte Stunde.
Die fünfte Stunde, ja. Und dann habe ich den Unterricht angepasst für diese Stunde.
Was hast du da gemacht oder anders gemacht?
Wir haben viel zum Begreifen gemacht. Also ich hatte viel haptisches Material in dieser Stunde tatsächlich, wo die Kinder wirklich tiefgreifend für sich arbeiten konnten. Also wir haben wirklich irgendwie mal mit Knete, mal mit Magneten. Also wir haben viel da mit den Händen direkt gemacht, statt kognitiv irgendwie uns da zu beschäftigen auf dem Papier. Und das war super. Und ich habe viel Zeit für Beziehungen irgendwie. Viel Zeit für Beziehungen benutzt, irgendwie auch außerhalb der Stunden. Immer wieder kurze Gespräche, auch in den Pausen mit den Kindern. Ich habe sogar Fußball gespielt in den Pausen mit denen, weil das ein Team war, also eine Klasse, die Fußball geliebt hat. Da habe ich mich auch irgendwie als Lehrkraft eingebracht. War nicht sehr ansehnlich, aber die Kinder haben es auch angerechnet. Und dann irgendwann wurde Frühstück mit mir geteilt und irgendwann, also und dann Stück für Stück irgendwie, und heutzutage weiß ich, also jetzt irgendwie habe ich die Schule gewechselt, ich wurde letztens von einer Mutter auf der Straße irgendwie gerufen, sie meinte, Frau D., wir vermissen Sie, und dann kurz, ich hatte keine Brille auf, ich musste kurz überlegen, wer das ist, und dann fiel mir auf, das ist die Mutter von einem Kind aus der vierten vom letzten Jahr, und sie meinte, ich bin für die Kinder immer noch ein Begriff, sie wünschen sich die TÜ wieder, und die erzählen hier, ich gehe, ja, Frau D. hat es mir schon erklärt, ich weiß, wie das geht. Finde ich so lustig. Also schwierige Klasse am Anfang, zumindest habe ich ja schwierig empfunden, aber tatsächlich mit viel Arbeit und Selbstreflexion meinerseits war es echt möglich, irgendwie mit denen gut zu arbeiten. Also es war am Ende war es wirklich genial.
Und man muss auch dazu sagen, also das weiß ich jetzt, weil du mir das berichtet hast, wenn die Schule auch entsprechend klein genug ist, ich weiß jetzt nicht, wie es an der Schule ist, die achtzügig ist oder sowas, aber wenn die Schule klein genug ist, hat man ja irgendwann auch den Ruf. Also wenn du Vertretungsstunden hast, hörst du ja oft von den Kindern, oh, heute kommt Frau D., die soll streng sein, obwohl du ja nicht in dem Sinne streng bist, sondern konsequent.
Ich glaube, weil die Kinder den Unterschied, also die kennen das Wort konsequent halt nicht und für die ist konsequent halt streng. Ich musste mal in den Unterricht rein als Lehrerrat, weil eine Kollegin nicht mehr klar gekommen ist. Die Klasse ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen und dann, ich wurde reingebeten und ich bin nur reingegangen tatsächlich. Ich habe kein Wort irgendwie von mir gesagt und ein Kind hat nur gesagt, ich wusste, Frau D. kommt jetzt. Und da saß ich da und ich habe mich nur neben ein Kind hingesetzt und ich war einfach nur danach dabei, ohne etwas zu sagen und trotzdem war sofort wieder Ruhe. Also die Kinder, man hat irgendwann den Ruf, ich glaube aber für die Kinder, die wussten irgendwie, ich bin ein sehr sachlicher Mensch, ich werde nicht laut, ich lass sie aussprechen, es interessiert mich, was sie zu sagen haben, warum sie was gemacht haben. Also ich komme nicht irgendwie von vornherein und sage, du bist doof, warum hast du das gemacht, sondern ich lasse es mir in Ruhe erklären irgendwie und dann lasse ich das Kind reflektieren, war das der richtige Weg, ja oder nein. Vielleicht sind da seine Beweggründe richtig und oft ist es auch irgendwie richtig, aber der Weg, der eingeschlagen wurde, ist meist irgendwie der verkehrte und darüber reden wir dann und dann beim nächsten Mal versuchen sie es besser zu machen. Also ich glaube, ich habe schon immer, auch an meiner jetzigen Schule, ich glaube, alle wissen, ich bin sehr konsequent, jetzt wissen die Kollegen auch, an der alten Schule war ich aber ziemlich beliebt, würde ich behaupten, weil die Kinder wussten, ich bin ein sachlicher Mensch. Also wenn ich was gesagt habe und die haben mir immer was zu essen angeboten, also es war immer wieder irgendwie ein schönes Leben für mich. Also da kann ich irgendwie nicht klagen.
Ich denke, wir haben das Thema Konsequenzen ausführlich besprochen. Und da bleibt uns dann nur noch uns zu bedanken fürs Zuhören.
Genau. Solltet ihr noch Fragen haben oder spezielle Fälle haben, die könnt ihr gerne auf dem Blog schreiben zum Beispiel. Also kurz beschreiben, damit wir gemeinsam vielleicht überlegen, welche Strategie sinnvoll wäre. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal für die Zuschriften, die uns erreichen. Finde ich immer wieder sehr schön und sehr nett. Freue ich mich auch immer wieder. Solltet ihr Themen haben, die ihr besprochen haben möchtet, also Themen, die euch beschäftigen, dann meldet sie auch gerne per Mail. Dann versuchen wir, so wie heute zum Beispiel mit dieser Folge, dem Wunsch zu entsprechen. In diesem Sinne, ich wünsche allen eine ruhige und entspannte Unterrichtswoche. Auf Wiederhören.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.